Die Gemeinde ist ein Wunderwerk Gottes, und wenn die Gemeinde innerlich, aber auch äußerlich wächst und gedeiht, dann ist das allein dem Wirken Gottes zu verdanken. Und wir haben gerade so ein Wunderwerk erlebt. Die 50er-Beschränkung kommt und der Standort Burgdorf durfte eröffnet werden. Das ist Gottes Wirken, das ist Gottes Plan. Wir von unserer menschlichen Seite, wir können so etwas nicht tun. Und da wollen wir Gott die Ehre geben. Und doch ist es gleichzeitig so, Gott baut seine Gemeinde, aber er bezieht uns auch als seine Mitarbeiter mit hinein. Er beteiligt uns an seinem Werk. Und das ist etwas Wunderschönes. Wir dürfen am Werk Gottes beteiligt sein und dürfen schauen, wie Gott wirkt, wie er auch durch uns wirkt. In der Predigt von heute, da wollen wir diesem Gedanken weiter nachgehen und die Frage vertiefen, worauf es bei unserem Wirken, bei unserem Tun in der Gemeinde ankommt. Wir lesen dazu 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 15. Letzten Sonntag haben wir uns ja beschäftigt mit den ersten paar Versen aus 1. Korinther 3. Jetzt 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 15. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das wichtigste Element, Bauteil bei einem Bauwerk ist das Fundament. Wenn das Fundament nicht trägt, dann wird der Bau, der darauf errichtet wird, irgendwann rissig, und früher oder später wird das Bauwerk eine Bauruine sein und total wertlos. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir unser Leben auf dem richtigen Fundament aufbauen, auf dem richtigen Lebensfundament aufbauen. Und das ist auch für uns als Gemeinde so entscheidend wichtig, dass wir in unserem Gemeindeleben auf dem richtigen Fundament laufen. Und für uns ist alle ganz klar, was das Fundament ist: Jesus Christus. So steht es ja auch hier in diesem Bibelvers. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn wir von Jesus Christus reden, dann ist ganz klar, wir reden vom biblischen Jesus. In der Welt, da kursieren ganz verschiedene Jesusbilder. Der Islam, der hat sein eigenes Jesusbild. Manche Elemente entsprechen dem biblischen, aber dann gibt es auch Dinge, die entsprechen total nicht dem biblischen. In der Esoterik, da gibt es ein Jesusbild, ein Teil entspricht dem biblischen, aber dann gibt es einen Großteil, der entspricht auch nicht dem biblischen. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die machen sich ihre eigenen Gedanken über Jesus. Und es gibt einige Leute, die sagen, oh, das passt mir von Jesus. Und dann, ja, ich kann mir nicht so vorstellen, dass Jesus so gewesen ist wie in der Bibel. Das passt irgendwie nicht in mein Bild. Und dann bastelt man sein eigenes Jesusbild. Solche Jesusbilder können kein tragendes Fundament sein. Warum nicht? Weil es sich nur um Jesus Bilder handelt. Es handelt sich nicht um den wahren, echten Jesus Christus, den wahren, echten Jesus Christus, finden wir nur in der Bibel. Nur hier sehen wir, wie Jesus echt ist. Wer ist denn Jesus? Was bezeugt die Bibel über Jesus, der unser Fundament ist? Er ist mit dem lebendigen Gott eins. Jesus selbst sagt von sich, ich und der Vater, wir sind eins. Dann sagt uns die Bibel, Jesus Christus ist derjenige, durch den alles geschaffen ist, was in der Welt ist. Auch wir verdanken Jesus unser Leben. Dessen müssen wir bewusst sein. Dann ist Jesus derjenige, der lebendige Gott, der Mensch wurde, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen, durch den wir ewiges Leben haben können. Die Bibel bezeugt von Jesus Christus, dass er der kommende König ist und Richter der Welt. Er kommt eines Tages, um die Toten und die Lebenden zu richten. Nun sitzt er zur Rechten Gottes, aber eines Tages kommt er, um die Toten und die Lebenden zu richten. Und das Entscheidende beim Gericht Gottes, bei dem Gericht, das Jesus ausüben wird, wird sein, welch eine Stellung hatte Jesus in unserem Leben? Hast du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn in dein Leben aufgenommen? Das wird die entscheidende Frage sein. Und nur wenn wir Jesus in unserem Leben haben, da werden wir dann auch das ewige Leben in Empfang nehmen. Wir haben es bereits, aber dann werden wir es auch in der Vollendung in Empfang nehmen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. In 1. Johannes 5, Vers 12, da ist es so ausgedrückt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Deshalb die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen und die wir auch unseren Mitmenschen stellen können und sollen, ist, hast du dieses Lebensfundament, Jesus Christus? Von der Bibel ist ganz klar, nur wer dieses Fundament hat, gehört auch zur Gemeinde Gottes dazu. Nicht durch ein frommes Verhalten werden wir gerettet. Bibellesen, in die Gemeinde gehen, den Gottesdienst besuchen, das ist gut und wichtig für unser Glaubenswachstum, aber das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass wir gerettet sind. Die Voraussetzung ist, dass wir Jesus Christus haben. Nicht die formale Zugehörigkeit, Mitgliedschaft in der Gemeinde gehört dazu, dass wir gerettet sind, sondern dass wir Jesus haben, das ist das Entscheidende. Obwohl, wer gerettet ist, wer zur Gemeinde gehört, dem empfehle ich es auch, dass er Mitglied wird bei uns in der Gemeinde. Das ist was Wichtiges auch für das Gemeindeleben. Aber ja, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Für uns alle, die wir Jesus Christus als Fundament haben, gilt, wir sind nun Teil des Bauwerkes Gottes. Wir sind Teil der Gemeinde. Und zugleich macht uns Paulus in unserem Predigttext auch deutlich, wir sind nicht nur ein Bestandteil von diesem wunderbaren Bauwerk, sondern wir sind gleichzeitig auch als Bauarbeiter beteiligt an diesem Bauwerk. Er schreibt in den Versen 12 und 13, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wir sind beteiligt an Gottes Bau. Und auf den ersten Blick könnte man bei der Interpretation von den Versen hier meinen, ist ja logisch. Mit Gold und Silber und kostbaren Steinen, damit sollen wir bauen. Und Holz und Stroh und so, das ist alles brennbares Material, ist nicht so gut, wenn wir damit bauen. Aber wir müssen uns vor Augen malen, Holz ist doch ein ganz wertvoller Baustoff, oder? Also diejenigen, die beruflich damit zu tun haben, Holzhäuser bauen, die wissen, die Holzpreise, die sind ein bisschen in die Höhe gestiegen in den letzten Monaten. Und wenn man sich weiter damit beschäftigt, ja, mit Stroh bauen, das hat man früher doch gemacht. Mit Stroh und Lehm hat man Ziegel gebrannt und das ist ein ganz wichtiger Baustoff gewesen. Und heutzutage hat man das auch wieder neu entdeckt, nicht neu entdeckt, aber das verwendet man zum Teil auch wieder, Stroh als Baumaterial. Stroh hat nämlich sehr gute Dämmeigenschaften, also von der Isolierung ist es sehr gut, wenn man es richtig einbaut, und auch die Schallisolierung ist sehr gut mit Stroh. Man muss es dann einfach gut mit Lehm verputzen und so, den Lehm ein bisschen einmassieren, und dann kann so ein Strohhaus sogar modernen Brandschutzmaßnahmen genügen. Man muss es einfach nur richtig machen. Und wenn wir uns überlegen, Gold und Silber, wenn man damit baut, wo wird es eingesetzt, Gold und Silber? Also das muss schon ein Prachtbau sein und die Gemeinde ist ein wertvoller Prachtbau. Aber mit Gold und Silber tut man eher verzieren. Und das sind nicht die tragenden Elemente, sondern das sind Verzierungselemente. Wenn Paulus nun die Gemeinde mit so einem Bauwerk vergleicht, dann müssen wir sehen, ein Bauwerk, wo Gold und Silber verwendet wird, ist ein unglaublich wertvolles Bauwerk. Die Gemeinde, das wollen wir immer vor Augen haben, ist ein riesengroßer Schatz, den Gott uns gegeben hat. Die Gemeinde ist ein riesengroßer Schatz, den Gott uns gegeben hat. Und Teil dieser Gemeinde sein, sogar, dass wir Mitarbeiter beim Gemeindebau sein dürfen. Das ist ein unglaublich großes Vorrecht. Ich empfinde es immer wieder, an Gottes Bauwerk beteiligt zu sein. Das ist ein riesengroßes Vorrecht. Und jetzt, wenn wir mal anschauen, zurück zum Bild vom Bau. Wie macht ein Zimmermann seine Arbeit? Und wie macht ein Goldschmied seine Arbeit? Das ist ein bisschen anders. Der Hammer vom Goldschmied sieht ein klein bisschen anders aus wie der Hammer vom Zimmermann. Und wenn jetzt der Goldschmied dem Zimmermann vielleicht über die Schultern schauen würde, ja, und sagen, du musst ein bisschen sorgfältiger hämmern, nicht, dass das Holz noch kaputt geht. Ja, der Zimmermann wird sich schon seine Sache dabei denken. Oder andersherum wäre das genau das Gleiche. Wir sehen, das sind total unterschiedliche Arbeiten. Der Zimmermann, der ist eher für die Grobstruktur zuständig, der Goldschmied dann eher für die Verzierung und so weiter. Und wichtig ist, dass jeder seine Arbeit gut und richtig macht. In der Gemeinde, da ist das auch so. Nicht alle sind für die gleichen Dinge zuständig, haben für die gleichen Dinge Begabungen. Und wir wollen uns mal vor Augen malen, wie das so ist. Nicht jeder ist zu jeder Zeit im gleichen Maß im Gemeindebau beteiligt. Und manchmal ist es so, dass eben alles seine Zeit hat. Wenn man vielleicht noch jung ist und erst noch so dran ist, seine Begabungen zu entdecken, dann ist es gut, wenn man mal seine ersten Erfahrungen machen kann, wo man auch den einen oder anderen Fehler macht. Oder vielleicht ist es ganz gut, wenn man eine Schulung macht. Wie kann ich gut Sonntagsschule geben? Oder wie kann ich gut die Technik bedienen? Oder vielleicht auch eine Bibelschule besucht für ein Jahr oder zwei oder noch länger, wo man dann theologisch ausgerüstet wird. Das ist ganz etwas Wichtiges, diese Zeit. Das ist auch Teil der Gemeindearbeit, dass man auch lernt. Manchmal steckt man voll in der Arbeit drin, ist voll in Saft und Kraft und voll im Gemeindeleben an allen Orten beteiligt und irgendwie ist man total ausgelastet. Hier ist man am Bauen, da ist man am Koordinieren und so weiter. Das gibt es auch manchmal, dass man einfach sehr viel eingesetzt wird, weil das jetzt einfach dran ist. Und manchmal ist es auch so, dass man wie seine Aufgabe erfüllt hat und dann sind andere dran, andere Aufgaben wahrzunehmen. Wenn der Zimmermann mit seinen Arbeiten fertig ist, dann ist ein anderes Gewerk dran. Aber ganz egal, wo unsere Begabungen liegen und was für praktische Arbeiten wir in der Gemeinde tun oder nicht tun, eine Arbeit, die können wir alle jederzeit tun. Und das ist eigentlich die wichtigste Arbeit, das Gebet. Das Gebet. In 1. Timotheus 2, da schreibt der Paulus, dass man vor allen Dingen Gebet tun soll. Dass wir vor allen Dingen beten sollen. Die Gebete, das Gebet, das ist die wichtigste Arbeit im Gemeindebau. Und die wollen wir nicht vernachlässigen. Ich bin immer wieder mit tiefer Dankbarkeit erfüllt, wenn ich höre oder sehe, wie viele Leute sich in diese wichtigste Arbeit hinein investieren. Wir haben so viele verschiedene Gebetsgruppen in der Gemeinde, so viele Leute, die tun zu Hause persönlich beten. Und so viele Leute sagen mir immer wieder, auch als Pastor, du bist so herausgefordert, ich bete täglich für dich. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Auch für die vielen praktischen Dinge, die getan werden. Da staune ich immer. Sei es Dekoration, sei es in der Gottesdienstleitung, in der Musik, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Technik. So viele Leute sind beim Gemeindebau beteiligt. Und jetzt haben wir verschiedene Vollzeitstellen. Das ist ein großes Vorrecht. Wir haben 3 verschiedene Gemeindestandorte. Und das ist ein großes Vorrecht, wo wir Gott für dankbar sein wollen. Aber die wichtigste Arbeit, und das ist mir ein großes, großes Anliegen, das Gebet, das wollen wir nicht vernachlässigen. Viele, die sind am Gebet beteiligt. Aber vielleicht gibt es auch die ein oder andere Person unter uns, die braucht eine Ermahnung, nicht nachlässig zu sein im Gebet. In dieser wichtigsten Arbeit. Wir müssen uns vorstellen, was ist denn das Gebet? Das Gebet ist ja eigentlich Besprechung mit dem Architekten der Gemeinde, oder? Das ist eigentlich Besprechung mit dem Architekten. Wenn wir ein Haus bauen und dann haben wir einen Haufen von Bauarbeitern, die besprechen sich nicht mit dem Architekten, sondern bauen einfach irgendwie drauf los. Das kommt 2- oder 3-mal so teuer, so ein Haus. Weil da muss man dann Sachen wieder abbauen und wieder neu bauen und so. So wollen wir nicht bauen. Und deshalb ist das Gebet so eine wichtige Arbeit. Vielleicht gibt es die ein oder andere Person, die sich vornimmt oder schon länger vorgenommen hat, ich will ein bisschen mehr für die Gemeinde beten. Und merkt, irgendwie geht es nicht so gut. Da habe ich eine gute Empfehlung. Ein Tipp, die Gebetsstunden von unserer Gemeinde. Wir haben da ja an verschiedenen Orten Gebetstreffen, auch das Frauengebet ist so eine Möglichkeit. Und wenn man so bestimmte Gebetsversammlungen besucht, das ist eine Hilfe. Warum? Nun, wir können an allen Orten zu jeder Zeit beten, aber die Gefahr ist groß, wenn man sich nicht so bestimmte Zeiten fürs Gebet nimmt, dass man höchst selten betet. Also wenn man irgendwie so das eingeplant hat in seiner Agenda und gerade auch das Gebet für die Gemeinde einen ganz fixen Punkt in der Agenda hat, da ist es eine Hilfe, dass man dann auch dranbleibt bei dieser wichtigsten Arbeit für die Gemeinde. Ja, wir wollen dranbleiben, uns weiterhin im Gemeindebau zu engagieren für dieses wunderbare Bauwerk Gottes. Und jetzt schreibt der Paulus hier noch etwas sehr Wichtiges. In Vers 10 heißt es, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut, wie er auf das Fundament Jesus Christus aufbaut. Ich habe schon erwähnt, wenn der Goldschmied mit seinem Präzisionsverständnis dem Zimmermann sagt, wie man eigentlich richtig baut, dann kommt das nicht gut raus und andersherum auch nicht. Und im Gemeindebau ist es manchmal ähnlich. da weiß man genau, hat man vielleicht genauso seine Vorstellung, was gut und richtig wäre, und hat aber von diesem Gebiet nicht so viel Ahnung, aber will dann jemanden anders belehren und beurteilen oder sogar verurteilen, da kommt das nicht so gut raus. Und deshalb wollen wir nicht schauen, wie wir die anderen beurteilen können oder verurteilen sollen, sondern das wollen wir sein lassen. Es heißt hier, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Jeder soll sich selbst prüfen, wie baue ich auf diesem Fundament Jesus Christus auf? Wie können wir uns prüfen, wie wir auf diesem Fundament bauen? Nun, wir können uns mal die Frage nach der Motivation stellen. Wie? Das ist ja eine Frage von der Motivation unter anderem. Warum gehe ich überhaupt in die Gemeinde? Gehe ich in die Gemeinde, weil die Gemeinde der Leib Christi ist? Und ich Jesus liebe und deshalb ja, gehe ich so furchtbar gerne in die Gemeinde, weil ich da dem Leib Christi begegne? Oder gehe ich in die Gemeinde, weil ich ein geistliches Konsumbedürfnis habe? Ich will eine gute Predigt hören oder ich will schöne Lieder mit anderen Leuten singen. Oder warum gehe ich in die Gemeinde? Habe ich einfach ein geistliches Konsumbedürfnis? Es ist wichtig, dass wir als Gläubige uns auch ernähren können und uns wohlfühlen. Oder gehe ich in die Gemeinde einfach aus Pflichtgefühl? Als guter Christ geht man halt in die Gemeinde und da gehört es dazu. Die Motivationsfrage ist etwas ganz Wichtiges. Die Motivationsfrage können wir uns auch im Hinblick auf die Mitarbeit stellen. Warum tue ich eine bestimmte Arbeit in einem bestimmten Bereich? Gibt mir das Anerkennung Wert, wenn ich einen bestimmten Dienst tue, wo ich gesehen werde, wo die Leute mir danken? Mache ich das daraus heraus oder mache ich meine Arbeit? Irgendjemand muss halt die Arbeit tun. Wenn niemand die Arbeit tut, dann ist halt nicht gut und dann mache ich es einfach. Und dass man irgendwie nur aus einem Pflichtgefühl heraus das tut? Oder machen wir unsere Aufgaben deshalb, weil wir sehen, Gott hat mich dahingestellt. Gott hat mich begabt und er hat mich in diese Aufgabe gestellt und jetzt tue ich Gott damit dienen. Nicht, weil ich Anerkennung suche, sondern weil ich Gott damit dienen will. Eine andere Frage, die wir uns stellen können, ist auch, wie verrichte ich meine Aufgaben? Mache ich meine Aufgabe einfach irgendwie? Oh, jetzt ist der Job getan, jetzt ist fertig, jetzt ist Feierabend und dann lässt man es sein. Oder üben wir unsere Aufgaben mit Hingabe aus, mit dem Ziel, Gott zu ehren? Jetzt ist mir an dieser Stelle noch etwas ganz wichtig zu sagen. Auch unser ganzes Sein, unser Reden im Alltag, unser Handeln im Alltag außerhalb von den Gemeindeveranstaltungen, auch damit wollen wir Gott Ehre machen. Auch das ist ein Aufbauen auf dem Gemeindebaufundament Jesus Christus. Denn in Kolosser 3, Vers 17, da steht: Alles, was ihr tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dann Gott durch ihn. Wie sieht unser Reden und Handeln in der Familie aus, im Alltag in der Familie, dem Ehepartner gegenüber, den Kindern gegenüber? Ehrt das Gott? Da wollen wir auch in rechter Weise aufbauen. Wie sieht das aus, wenn wir irgendwelche Geschäfte verrichten? Wenn wir ein Geschäft abschließen mit einem Geschäftspartner, tun wir da einfach schauen, wie kann ich das meiste für mich herausholen und sind da im Geschäftsbereich, hat Gott irgendwie nichts zu sagen? Oder ist uns es da auch wichtig, dass Gott geehrt wird? Leben wir unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen so, dass es Gott ehrt? Vielleicht weiß der ein oder andere von sich und ist sich dessen bewusst, es gibt da Dinge, da müssen Sachen bereinigt werden. Da ist es nicht so. Da habe ich nicht so gebaut, dass es Gott ehrt. Da ist Versöhnung angesagt. Und da wollen wir das doch tun. Es ist uns doch ein Anliegen, dass wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, dass da möglichst wenig verbrennt, dass möglichst viel getan wird, wofür die Ewigkeit verhebt. Wenn wir merken, es gibt Dinge in unserem Leben, die muss ich vor Gott und den Mitmenschen bereinigen, dann lasst uns das tun. Dann lasst uns das tun und wollen uns von Gott verändern lassen durch seinen Geist. Wir dürfen zu ihm beten und sagen, Herr Jesus, bitte vergib du mir und bitte hilf du mir, so zu leben, wie es dich ehrt. Gott möchte uns verändern und er tut es auch. Und dann, wenn wir so leben, uns von Gott verändern lassen, werden wir am Tag des Gerichtes Gottes Lohn empfangen. Lohn empfangen. Dieses Gericht ist nicht das Gericht von gerettet sein oder nicht gerettet sein. Wenn wir an Jesus glauben, da sind wir gerettet, dann haben wir das ewige Leben. Sondern es geht hier um das sogenannte Preisgericht, wo Gott uns all das vergilt, was wir für ihn getan haben, wo wir für ihn und mit ihm getan haben. Und danach lasst uns bestrebt sein, dass wir Schätze sammeln, die vor Gott Ewigkeitsbestand haben. Es gibt so viele Schätze hier auf der Erde, die sind vergänglich. Das soll nicht unser oberstes Ding sein, sondern das Oberste soll bei uns sein, dass wir Schätze uns sammeln, die Ewigkeitsbestand haben. Amen. Ich möchte noch beten.